リオチョコス。The German Ladles Radio. The German Ladles Radio.
Ja, hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux, heute zum Jugendmedienstaatsvertrag. Bei mir ist Björn von Prolius. Er hat das erste Staatsexamen in Jura und hat sich in den letzten paar Tagen ein bisschen mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag so auseinandergesetzt und sich zumindest auch mal die Blogosphäre angeguckt. Und da das ja bei unseren Hörern auch für viel Verwirrung gesorgt hat, natürlich auch bei uns selber, haben wir gedacht, wir gehen dieses Thema mal ein bisschen an. Hallo Björn.
Hallo.
Fangen wir vielleicht erstmal damit an. Ich weiß, es ist gleich eine schwierige Frage. Was ist das Ding überhaupt? Was ist dieser Jugendmedienstaatsvertrag?
Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag heißt er ja sogar genau. Ja.
Heißt er nicht nur Medien, Jugendmedienstaatsvertrag?
Nee, die Abkürzung täuscht darüber hinweg, JMSTV. Aber das M steht in dem Fall für Medienschutz.
Medienschutz.
Naja, Jugendmedienschutz.
Jugendmedienschutz.
Also eigentlich ist es ja das ganze Teil des Jugendschutzes. Irgendwann hat man die Idee des Jugendschutzes in Medien abgetrennt vom Rundfunkstaatsvertrag, wo das vorher mit drin war. Hat sich gedacht, man lagert das aus in ein eigenes Regelwerk. Und das ist eben dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag, den es schon seit 2003 gibt und der aber dieses Jahr novelliert wurde, beziehungsweise ja, mit Wirkung zum 01.01.2011 soll das eben der Fall sein. Und Staatsvertrag heißt einfach, das ist ein Vertrag zwischen den Bundesländern. Das liegt daran, dass diese ganze Rundfunk- und Kulturgeschichte in der Gesetzeshoheit der Länder liegt und nicht des Bundes. Da man aber einheitliche Regelungen da schaffen will, hat man sich darauf geeinigt, hat diesen Staatsvertrag geschlossen. Und der muss nun von allen Landesregierungen bzw. Landesparlamenten noch, dem muss zugestimmt werden durch ein Gesetz jeweils. Ratifizieren nennt man das. Und da sind wir ja jetzt gerade in dieser Phase. So, genau. Die Hälfte der Bundesländer hat es schon hinter sich und die andere Hälfte noch vor sich. Und weil einige Fraktionen da jetzt sich eben nochmal das überlegt haben, ob sie es wirklich machen oder nicht, haben wir ja jetzt auch diese Diskussion gerade, dass man denkt, naja, vielleicht kann man es noch stoppen. Es reicht eben schon, wenn ein Bundesland nicht ratifiziert, dann ist der ganze Vertrag hinfällig.
Genau, egal wie groß oder klein das Bundesland ist.
Ganz genau.
Ja. Wie ist so eine Diskussion bei so einem Staatsvertrag? Ich glaube, das stimmen zuerst die Ministerpräsidenten ab, ne? Die sitzen irgendwie zusammen oder irgendeine Kommission macht
ja,
das.
Oder Kultusministerkonferenz oder ja, Bundesrat theoretisch auch, das sind ja die Ländervertretungen. Das kommt ganz auf das Thema an. Ich weiß gar nicht, wie das hier bei dem genau gelaufen ist, aber genau, die Ländervertreter in irgendeiner Weise treffen sich und stimmen sich da ab. Einigen sich da auf einen Text und der wird dann eben den Länderparlamenten vorgelegt und dort auch ja zum Teil nochmal diskutiert und jedes Land ist eben frei und kann sagen, hey, uns gefällt es nicht, wir machen das nicht, aber die eigentliche Diskussion über den Inhalt findet eben schon im Vorfeld statt. Und die
wo ausgearbeitet wird,
das genau.
Der Vertrag, also jetzt sind wir in der Phase, wo nur noch zustimmen oder ablehnen.
Genau, also es kann jetzt kein Länderparlament sagen, wir stimmen zu, aber wir wollen hier und da noch ein bisschen was verändern. Das geht natürlich nicht, weil es muss ja für alle Länder gleich sein.
Was passiert jetzt, wenn tatsächlich ein Länderparlament sagt, nee, nicht?
Das ist wie bei einem Kaufvertrag letztlich auch, ein Vertrag zwischen mehreren Parteien. Und wenn eine sagt, nö, wir machen jetzt doch nicht mit, na, dann ist der Vertrag sinnlos. Wenn wir einen Staatsvertrag haben für alle Bundesländer außer Sachsen-Anhalt, ja, dann haben wir halt Schwierigkeiten, das irgendwie umzusetzen. Dann kann man halt in Sachsen-Anhalt in Zukunft doch noch jugendgefährdende Inhalte ins Internet schicken. Und das macht natürlich keinen Sinn bei so einer Regelung, die mindestens bundesweit gelten muss. Man kann sich ja sogar schon fragen, macht eine Regel, die nur bundesweit gilt, für Dinge, die im Internet passieren, überhaupt Sinn? Ja, das ist ja gleich schon
die nächste. Ist das Internet nicht so eine Sache, die global ist?
Ja, das habe ich auch immer gedacht, ja. Ja, und das ist auch ein Kritikpunkt an dem ganzen Vertragswerk oder der ganzen Idee, die dahinter steckt. Ja, die Politik sagt halt, wir machen was für den Jugendschutz im Internet. Aber global gesehen ist es natürlich ein bisschen zahnloser Tiger. Die ausländischen Anbieter, die interessiert das natürlich nicht.
Gut, aber bevor wir auf die Kritik kommen, lass uns nochmal klären, was steht da jetzt eigentlich drin?
Mhm.
Also was gesetzt den Fall, der kommt jetzt zum 01.01.2011, was steht da drin, was muss ich machen?
Mhm. Interessant zu wissen ist vielleicht vorneweg, dass, ich habe schon gesagt, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag gibt es schon seit 2003. Es gab ja vorher auch schon Beschränkungen für Internetangebote und zwar in zwei Arten. Also wir reden jetzt immer von Internetangeboten mit jugendgefährdenden Inhalten. Was das ist, lassen wir jetzt mal außen vor. Jeder hat da eine Vorstellung davon. Wie das genau einzuordnen ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber irgendwelche Inhalte mit jugendgefährdenden Komponenten. Und es war bisher schon so, dass die beschränkt werden mussten, entweder dadurch, dass sie nur zu bestimmten Zeiten erreichbar sind, also wie man das aus dem Fernsehen kennt, ja, die
Sendezeit,
die harten Actionfilme kommen eben erst ab 22 Uhr, weil Jugendliche oder Kinder üblicherweise in dieser Zeit kein Fernsehen mehr gucken. Ob sie das wirklich im konkreten Einzelfall tun, ist nicht entscheidend, sondern die Frage ist, was ist üblicherweise der Fall? Also zeitliche Beschränkung ist das eine oder eine technische Beschränkung, dass man also zum Beispiel eine Altersverifikation vorne vorschaltet. Das kennt man bei einschlägigen Seiten, dass man nur mit Kreditkartennummer reinkommt oder so. Weil man dann annimmt, eine Kreditkarte hat nur ein Volljähriger, können wir also davon ausgehen, der Benutzer hier, der ist mindestens 18 Jahre alt. Das gab es bisher schon. Das galt schon jetzt oder gilt schon jetzt als geltendes Recht. Aber es hat sich kaum jemand drum gekümmert im Internet, weil es nicht kontrolliert worden ist, weil es auch ja als technisch schwer umsetzbar galt. Also gerade diese zeitliche Beschränkung. Ja, das ist, natürlich kann man das irgendwie machen, auch technisch, aber das ist, ja, das ist kein geeignetes Modell fürs Internet.
Ich fahre den Webserver einfach morgens runter und abends wieder hoch.
Ja, zum Beispiel. Ja, natürlich kann ich das technisch realisieren, aber dann werden meine Inhalte nie gefunden, wenn nicht zufällig die Uhrzeit gerade richtig ist. Und darum hat man eigentlich als, ich sag mal, als Erleichterung des Ganzen jetzt diese Novelle geplant, nämlich als zusätzliche Möglichkeit, dass man seine Inhalte kennzeichnet mit einer Alterskennzeichnung. Das kennen wir von Filmen. Da ist vorne jetzt auf den DVDs immer dieser große Aufkleber drauf, wo drauf steht ab 12 Jahre oder ab 16 oder ab 18 Jahre.
Genau, der ist entweder weiß für 0, der ist irgendwie gelb oder so, ne?
Genau, ab 6 ist er gelb, ab 12 grün, ab 16 blau, ab 18 rot.
Und dann gibt es aber noch über gar keine Jugendfreigabe.
Ja, wobei, ja, also ab 0 ist umgekehrt.
Dass es nicht ab 18 ist, sondern dass es gar nicht ist.
Irgendwie. Indiziert ist es dann, genau, der berühmte Index. Das sind Sachen, die eben, die auch nicht beworben werden dürfen und ja, nur unterm Ladentisch sozusagen verkauft werden. Das bietet sich fürs Internet natürlich nicht an als Klassifizierung. Ja, das sind dann Seiten, die dürfen keinen DNS-Eintrag haben. Kann man nur per IP direkt erreichen.
Ja.
Ja, warum nicht? Ja. Naja, also diese Altersklassifizierung jedenfalls, das ist also neu. Aber das reicht natürlich nicht, wenn wir auf die Seite jetzt ein Bildchen machen, wo drauf steht ab 18. Das bringt nicht so viel effektiven Schutz. Dann hat man sich gedacht, wir haben ja die Möglichkeiten, warum machen wir das nicht elektronisch? Also schafft man ein elektronisches Format, das zum Beispiel ein Browser oder ein Jugendschutzprogramm, was in einen Browser integriert ist, auslesen kann und dann automatisch erkennen kann, aha, diese Seite hat Inhalte, die frei ab 16 ist. Ich bin aber eingestellt auf, zeig keine Inhalte an, die für Kinder älter als 12 sind. Also zeige ich jetzt diese Seite mal gar nicht an. Das ist die Idee dahinter. Und wie gesagt, eigentlich als Erleichterung geplant. Ja, weil es natürlich leichter ist, sowas umzusetzen auf einer Seite, als irgendwie eine zeitliche Beschränkung oder irgendwie eine Altersverifikation vorzuschalten. Eigentlich eine gute Idee. Nur die Frage ist, wie setzt man sowas jetzt wirklich technisch um? Also, das klingt für uns Informatiker, die wir ja auch beide sind, klingt das erstmal nicht so schwierig. Für die ganze Welt des Internet, die ganze Blogosphäre, klingt das aber vielleicht nicht so einfach, denn diese Programme, die das verifizieren, die gibt es noch gar nicht. Und es gibt auch keine Referenzimplementierung, die sagt, so, genau so und so muss ein Programm beschaffen sein oder genau diese und jene Daten müssen da ausgelesen werden. Auch für diese elektronische Kennzeichnung gibt es zwar einen Entwurf, aber es gibt noch kein endgültiges Format, wie das aussehen soll.
Okay, was steht in dem Entwurf drin? Weißt du das? Also macht man es dann über irgendeinen HTTP-Header?
Ja, das über ein XML-Format soll das irgendwie gehen. Also eine zusätzliche XML-Datei wohl, die auf dem Webserver liegt, so wie man das von der...
So wie Robots?
Genau, gibt es dann jetzt so eine Altersverifikationsdatei, wo man dann ich glaube, auch fahrtspezifisch angeben kann, unter dem Fahrt Inhalt ab 12, unter dem Fahrt Inhalt ab 16. Ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Entwurf. Das ist noch nicht durch. Die Frage ist auch, ob das bis 1.1. überhaupt fertig ist. Und da bestehen momentan sehr berechtigte Zweifel dran, weil so lange ist 1. Januar nicht mehr hin.
Aber das macht doch, also jetzt mal, das macht doch keinen Sinn. Ich kann ja nicht irgendwie was beschließen, wo noch keiner weiß, wie man das jemals umsetzen soll.
Ja, genau. So ist das, ja. Also das
Gesetz. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht ein Gesetz ab 1.1. gelten lassen, wenn. Also ich meine, was denken die Politiker sich dabei?
Tja, da musst du die fragen und nicht mich. Wir haben auch ein Gesetz über die Zugangserschwernis momentan in Kraft.
Was nicht angewendet wird.
Also natürlich ist sowas möglich. Also ob das rechtlich möglich ist, nochmal eine andere Frage. Namhafte Verfassungsrechtler sagen, das sei eigentlich hochgradig verfassungswidrig, sowas zu machen. Aber offensichtlich kann man das machen. Man kann Gesetze erlassen, die man noch nicht im Einzelnen durchsetzen kann. Ich meine, vielleicht ist es jetzt auch nicht nur blöd. Ja, man kann ja auch sagen, wir führen ein Gesetz ein und wir ziehen entsprechend die Technik nach. Und in einem Viertel bis halben Jahr sind wir auf jeden Fall soweit und dann lassen wir das so sanft starten. Ja, weil, aber wir wissen eben heute noch nicht, welche Auswirkungen hat das wirklich. Ja, wie wird diese Technik beschaffen sein? Zum Beispiel, was passiert mit Seiten, die nicht klassifiziert sind? Werden die grundsätzlich weggefiltert? Gelten die dann wie Seiten ab 18? Oder werden die grundsätzlich durchgelassen?
Ja, muss man so machen. Also jetzt
wenn man konsequent ist.
Sonst brauche ich überhaupt gar nicht einfüllen. Sorry. Ja. Also wenn ich nicht alle wegfilter, die keine Altersbeschränkung haben, dann brauche ich so einen Filter nicht einführen.
Ja, nur der Witz ist, dass ja gerade die Seiten nicht verpflichtet sind, eine Alterskennzeichnung zu machen, die auch keine jugendgefährdenden Inhalte haben. Also eine Seite, die für Kleinkinder geeignet ist, die muss gar nicht kennzeichnen, weil sie ja für jeden geeignet ist. Die Pflicht zur Kennzeichnung besteht nur für die Seiten, die auch wirklich jugendgefährdende Inhalte haben. Das heißt, eigentlich ist es kontraproduktiv zu sagen, ich filter alles weg, dann filter ich nämlich die Kinderseiten automatisch auch mit weg. Oder die müssen eben dazu übergehen, also wirklich, dass alle kennzeichnen. Das wäre die andere Konsequenz, wenn man sagt, okay, wir filtern alles, dann muss halt jeder kennzeichnen.
Aber ich kriege es gar nicht durchgesetzt, dass ich im Internet, dass jeder kennzeichnet, also ich meine...
Gut, das kriege ich dann so durchgesetzt, wenn Google auch einen Altersfilter mit einschaltet.
Ja, aber dann nur auf google.de, nicht auf google.com.
Ja, das ist die nächste Sache, natürlich.
Also, also ich meine, dann suchen halt alle auf google.com oder beziehungsweise die Amis suchen da wahrscheinlich die werden wir sicher nicht auf google.de gehen, vermute ich jetzt mal. Und von daher ist es ja dann auch wieder, ja, nicht nötig. No. Also wenn nicht alle Webseiten im Internet daran teilnehmen, ist es doch ein bisschen...
Schwierig. Ja, ja, natürlich, das ist ein großer Kritikpunkt, dass man sagt, wir machen es den Anbietern in Deutschland dadurch erstmal schwerer, ihren Content hier erreichbar zu machen. Mit der Konsequenz, dass die dann vielleicht auch alle ins Ausland ziehen. In Zukunft hat jeder seinen Server halt in Tuvalu oder Russland oder so. Und dann ist natürlich noch die Frage, ja, filtern dann trotzdem die deutschen Jugendschutzfilter das dann trotzdem alles weg? Dann habe ich in Zukunft ein sehr beschränktes Internet in Deutschland, zumindest für Jugendliche oder für Leute, die so einen Jugendschutzfilter benutzen.
Was wahrscheinlich gar nicht so wenige sein werden, dann werden alle Schulen umgestellt und so. Und dann, wenn du das erstmal alles eingestellt hast, dann ist der Weg zur flächenweiten Zensur ja auch nicht mehr so weit weg.
Das also sagen die Kritiker auch, dass hier ist das erste Instrument für eine größere Zensurmaßnahme. Auch wenn es positiv verkauft wird als Jugendschutz, aber de facto, ja, weiß man eben noch nicht genau, wie die Auswirkungen sein werden und wie das in Zukunft weiter ausgestaltet wird. Man kann ja auch noch weitergehen und sagen, man sucht nicht nur nach diesen Labels, sondern man macht noch irgendwie programmiert Filter, die auch versuchen, den Kontext zu erkennen. Ich meine, Google macht das ja auch. Die können auch mit einer gewissen Schärfe erkennen, ob zum Beispiel Bilder irgendwie pornografische Inhalte haben oder so. Diese Techniken gibt's. Das könnte man ja jetzt hier auch noch einführen. Und dann kommen wir aber irgendwann in amerikanische Verhältnisse, wo dann irgendwie jedes dritte Wort durch Sternchen ersetzt wird, weil es irgendwie nicht genehm ist.
Genau. Wo trotzdem jeder weiß, was es ist. Ja. Und Brüste dürfen auch nicht gezeigt werden. Und das ist dann alles so ein bisschen arg scheinheilig.
Genau, ja.
Bringt das auch nicht weiter.
Ja, das ist so ein bisschen der Vorwurf, dass man sagt, hey, die Politik will hier glänzen durch Methoden oder Maßnahmen, die sie unternehmen zum Jugendschutz, aber die letztlich ja wenig griffig sind, nicht sauber ausformuliert und wo man sich über die langfristigen Konsequenzen und die konkrete Umsetzung einfach zu wenig Gedanken gemacht hat.
Außerdem kann es ja sein, dass nicht nur die Browser diesen Filter drin haben, zum Beispiel, oder die Schulen das ausrollen, sondern es kann ja dann auch so weit gehen, okay, die Provider sind dann verpflichtet, diesen Filter draufzulegen auf deine DSL-Leitung zu Hause, und dann hätte man tatsächlich dieses Szenario mit, wir haben ein beschnittenes Internet in Deutschland.
Interessanterweise sind die Provider ja auch einbezogen in die ganze Geschichte. Die sollen nämlich diese Jugendschutzfilter liefern. Die sollen dazu verpflichtet werden, die anzubieten. Die müssen die nicht unbedingt selber entwickeln, aber die sollen quasi ihren Kunden, die ja die Inhalte über ihre Leitung beziehen, diese Filtersoftware zur Verfügung stellen in irgendeiner Weise. Da ist aber auch nicht klar, macht jetzt jeder da seinen eigenen Filter, den er anbietet, oder gibt es ein Produkt, das alle benutzen? Es gibt ja noch kein Produkt, deswegen weiß man das auch nicht, wie das werden wird. Klar, und könnte natürlich auch ein Provider sagen, hey, ich biete das nicht als Download an, ich mache das halt direkt als Inhaltsfilter. Aber dann sind wir auf jeden Fall weg von Netzneutralität und Zensurfreiheit. Weil wenn nicht ich entscheide, was ich filtere, sondern mein Provider für mich entscheidet, dann, ja, dann ist das keine Freiheit mehr.
Dann ist es nicht das Internet, was wir jetzt kennen.
Auf
dann,
keinen Fall.
Ja, dann leben wir halt doch in einem Staat, der zensiert.
Ja.
Also ich meine, ich sehe es ja durchaus ein, dass man die Kinder schützt und alles, aber das ist jetzt schon eine Spur, die zu weit geht. Also ich meine, Seiten, die pornografische Inhalte haben oder gewaltverherrlichend sind oder so, die werden ja zum Teil, oder die sind ja auch jetzt schon abgetrennt. Also die findet man auch nicht so einfach, zumindest im deutschen Internet.
Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt eine ganz klare Liste von Sachen, die sowieso generell verboten sind.
Ja. Ja.
Die auch in diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag mit aufgezählt sind und wo es heißt, die sind erstmal, die darf man überhaupt gar nicht veröffentlichen. Also es ist dann auch nicht frei ab 18, sondern es ist einfach verboten, fertig. Also kriegsverherrlichend, rassistische Sachen oder so. Da ist man dann auch nicht mehr frei ab 18, sondern da ist man einfach außerhalb des Gesetzes und deswegen darf man sowas nicht veröffentlichen. Aber bei allen anderen muss man eben prüfen. Und das ist ja dann die nächste Frage. Ja? Was ist ab 12? Was ist ab 16? Jeder, der älter ist als 16, wird selber, wenn er zurückguckt, sich überlegen, naja, damals war der und der Film ab 16, wenn ich mir den heute angucke, dann finde ich das eigentlich nicht mehr so schlimm. Und stelle auch fest, den gucken heute auch schon die jüngeren Kinder. Ja? Das verändert sich ja auch mit der Zeit. Wer entscheidet das? Wie sind die Kriterien genau? Als Internetanbieter oder als Content-Anbieter kann ich grundsätzlich selber diese Alterskennzeichnung wählen. Das heißt, ich kann mich sozusagen selbst zertifizieren, kann selber meine Inhalte überprüfen. Oder ich kann zu einer Zertifizierungsstelle gehen und sagen, bestimmt ihr mal bitte das Alter, für den mein Content zulässig ist. Aber das kostet natürlich Geld. Und für den Durchschnittsblogger, sage ich mal,
ist das nicht erschwinglich. Genau, da gibt es diesen Verband der Jugendmedien, also sowas wie es bei der freiwilligen Selbstkontrolle gibt es
genau.
Da auch.
Die heißen auch so FSM, freiwillige Selbstkontrolle Medien, glaube ich.
Freiwillige Medien, ja, irgendwie JM.
Ja, die gibt es auch noch, genau, Jugend, KJM.
KJM?
Glaube ich, oder? Jetzt müsste ich auch nachgucken. Also es gibt auf jeden Fall Selbstkontrolleinstitutionen, also Verbände letztlich, denen man beitreten kann, die dann so eine Klassifizierung für einen vornehmen. Aber wie gesagt, das kostet halt einfach Geld.
Eintrittsgebühren.
Genau.
Auf jeden
Und
Fall.
Ja, also kann ich halt letztlich, hat das Gesetz das durchaus vorgesehen und will das den Leuten nicht aufbürden, also können sie auch sich selber einschätzen. Aber nach welchen Kriterien ich das mache, das ist auch noch unklar. Ja, diese FSM, diese freiwillige Selbstkontrolle Multimedia.
Genau, Dienstanbieter.
Die wollen also auch öffentlich so eine Art Durchklick-Formular anbieten, sodass man ankreuzen kann, ich habe die und die und die Inhalte und dann kommt zum Schluss eine Empfehlung heraus, für welche Altersstufe das geeignet ist. Aber das gibt es bisher auch noch nicht. Die sagen, sie arbeiten mit Hochdruck dran und wollen das, glaube ich, im Januar oder zumindest im ersten Quartal des kommenden Jahres fertigstellen, aber ist eben auch noch nicht klar, wie genau die Kriterien da sind.
Und das ist ja sowieso schon mal nett von denen, dass sie das kostenlos zur Verfügung stellen. Also ich meine, das ist, ja, ne, müssen sie nicht machen.
Ja.
Die haben nichts mit der Politik oder nichts mit irgendeinem Kultusministerium oder sonst wem zu tun, dass die das machen müssten.
Nee.
Also aber derjenige, der das Gesetz macht, müsste sich eigentlich darum kümmern, dass es solche Sachen gibt und nicht irgendein privater Verein.
Ja, gut, die sind natürlich, das ist ja eine Industrievereinigung letztlich und ein Stück weit profitieren die natürlich auch von so einem Gesetzeswerk, ne? Weil natürlich werden sich große Firmen oder große Anbieter überlegen, naja, ehe ich mich da selbst einschätze und dann vielleicht daneben liege und irgendwelche Abmahnungen oder Bußgelder kassiere, dann trete ich doch lieber diesem Verein bei. Ist natürlich gut für den Verein, kann man auch so sehen. Aber
Geschäftsmodell. Ich gründe auch mal so einen Verein und guck mal, dass ich irgendwie so ein Gesetz durchkriege.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Wenn man die Politik hinter sich hat, ist es immer gut.
Die Sache ist ja, wenn ich jetzt mal so einen Experten habe, der das einschätzt, wenn ich da drei Experten ransetze, habe ich vier verschiedene Meinungen.
Möglicherweise, ja. Die Grenze zwischen 12 und 16 und 18, die ist halt auch schon recht fein. Sicher wird es da auch pädagogische Kriterien geben, die man ansetzen kann. Ich meine, die FSK, die Filme da zertifiziert, die haben ja auch einen sehr genauen Kriterienkatalog, den man sicher auch zum Teil da übernehmen kann. Aber ja, das ist auch viel Ermessensspielraum und viel, was sich verändert über die Jahre. Ja. Und gerade mit diesen Verändern über die Jahre ist es auch schwierig, was ist mit meinen ganzen alten Inhalten? Wenn ich jetzt seit 5 Jahren einen Blog betreibe und habe da, ja, weiß nicht, 1000, 2000, 3000 Blogartikel, dann muss ich die im Grunde alle durchgehen und mir bei jedem überlegen, ist das jetzt jugendfrei oder nicht? Habe ich da böse Worte oder böse Bilder drin? Und wenn ich das dann habe, dann kann ich das jedes Jahr wieder überlegen, ob diese Grenze jetzt immer noch stimmt oder ob ich das jetzt doch freigeben kann, weil sich vielleicht die Moralvorstellungen ein Stück weit gewandelt haben. Da ist halt auch ein enormer Aufwand dahinter.
Ja, und was ist, wenn ich in einem Web 2.0-Dienst bin, der auf Content von anderen Leuten setzt, also so User-Generated Content und sowas?
Ja, da waren sie auch durchaus schlau und haben das nicht übersehen beim Schreiben dieses Staatsvertrages. Ja, wir haben große Seiten wie Wikipedia oder auch Blogs mit Kommentarfunktionen, wo wir einfach nicht drum herum kommen, dass die User was beitragen und das finden wir auch gut. Wir wollen das ja auch.
Ja, natürlich.
Das zu ignorieren wäre sträflich. Nun kann man aber nicht jeden dieser Inhalte einzeln überprüfen immer oder zumindest nicht sofort. Das ist also ein Stück weit da herausgenommen insofern, als dass man solche Inhalte nicht sofort kategorisieren muss. Das kann man ja auch gar nicht in dem Moment, wo es veröffentlicht wird. Aber man muss auf jeden Fall die Möglichkeit bieten zur Beanstandung, sage ich mal. Dass also jemand, der jetzt über so einen Inhalt stolpert und den sieht und sagt, hey, das ist doch nicht jugendfrei, dass der einen leicht erreichen kann und einem das aufzeigt und dass man dann sofort reagieren kann und den Inhalt entweder vom Netz nehmen oder eben klassifizieren. Das ist im Prinzip jetzt auch schon so mit Inhalten, die, ich sag mal, die gegen irgendwelche Strafgesetze verstoßen. Solange das nicht der von mir selber produzierte Content ist, sondern User-Generated Content, dann hafte ich so lange nicht dafür, wie ich auch nichts davon weiß. In dem Moment, wo ich benachrichtigt bin, muss ich mich darum kümmern und muss diesen Inhalt eben entfernen. Und so ist das hier auch so ähnlich. In dem Jugendmedienstaatsvertrag ist außerdem noch die Rede von Verhaltensregeln. Wenn man bestimmte Verhaltensregeln anwendet, es gibt da so einen Web 2.0 Verhaltenskodex wohl, ich glaube, den hat auch die FSM veröffentlicht. Wenn man also diese Regeln berücksichtigt, dann soll das dem Jugendschutz genügen. Ja, und das bedeutet halt ja einfach gewisse Kontaktmöglichkeiten, die man bereitstellt und dass man mit einer gewissen Regelmäßigkeit seinen Inhalt kontrolliert. Und ja, aber du merkst das schon, Ingo, das ist alles auch ein bisschen schwammig. Das liegt nicht nur daran, dass ich das nicht so genau weiß, sondern dass das auch in dem Regelwerk alles ein bisschen schwammig formuliert ist. Und
das ist auch so ein Hauptkritikpunkt irgendwie. Also ziemlich viele, was ich so gelesen habe, denken, ja, das ist halt so formuliert, dass eigentlich keiner weiß, was er damit anfangen soll.
Es gibt sehr namhafte Juristen, die sagen, also wer dieses Regelwerk geschrieben hat, der kann kein guter Jurist gewesen sein, sondern das ist handwerklich einfach nicht gut gemacht. Und das ist dann der Vorwurf aus einer ganz anderen Ecke, eben aus der juristischen Ecke, die sagt, Leute, wenn ihr uns Regeln gebt, mit denen wir arbeiten sollen, und das ist die Aufgabe der Juristen, dann müssen diese Regeln auch hinreichend bestimmt und scharf sein. Ja, man muss da auch mit arbeiten können und man muss dann auch hopp oder top sagen können im Einzelfall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann taugt so ein Regelwerk einfach nicht viel.
sonst müsste man jedes einzelne vor Gericht austragen.
Ja, dazu kommt es dann im Zweifel. Dann werden irgendwelche Anbieter abgemahnt, die wehren sich dann dagegen, dann landet es vor dem Gericht und dann geht es durch die Instanzen, vielleicht bis zum Bundesgerichtshof, und der entscheidet dann, was recht ist und was nicht. Und
dann kann ich aber immer noch zum Bundesverfassungsgericht gehen.
Vielleicht noch eine Stufe höher, und vor allem, das dauert alles Jahre, das generiert Kosten. Das traut sich natürlich auch nur jemand, der, ja, ich sag mal, genug Rückendeckung hat. Ja? Aber der kleine Blogger, der vielleicht betroffen ist, der würde sich das nicht trauen und bezahlt dann vielleicht lieber die Abmahnung. Und da haben auch wieder viele Angst vor, dass hier das Potenzial für die nächsten Abmahnwellen bereitgestellt wird. Mhm.
Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Wen betrifft denn das jetzt alles eigentlich? Jeden? Oder?
Es gibt eine Ausnahme, nämlich Nachrichtenangebote. Die sind explizit ausgenommen.
Jetzt ist die Frage, was ist ein Nachrichtenangebot?
Tja, das wird auch wieder der Auslegung unterliegen. Natürlich hat man da ein paar, wo man sofort sagen würde, ja klar, das sind die typischen Nachrichtendienstleister, egal ob öffentlich-rechtlich oder irgendwelche, ja, Tagesschau, Spiegel, die regelmäßig einfach wirklich journalistische Nachrichten produzieren, die sind das sicher. Man kann es aber auch bei anderen überlegen. Also auch Blogs, die regelmäßig, ich sag mal, brauchbar recherchierten Inhalt präsentieren, das sind genauso Nachrichten nach meinem Dafürhalten.
Und was sind wir zum Beispiel?
Was ist Radio Tux? Ja, sind das Nachrichten? Ja, das wird zu definieren sein. Ja? Wie viel journalistische Kompetenz muss dahinter stecken? Müssen das Berufsjournalisten sein oder nicht? Ja, das wissen wir leider auch nicht.
Was ist ein Berufsjournalist?
Was ist ein Freizeitjournalist? Ja? Also jedenfalls, die sind also aufgenommen, wer auch immer das ist. Ja?
Okay.
Das hat auch, ich denke, das hat den Hintergrund eher darin, dass man sagt, das ist so eine Art Bildungsmedien, ja, die tragen zur Bildung bei.
Machen wir auch.
Macht Radio Tux sicher auch, machen viele andere auch. Und da können halt auch mal zum plastischen Untermalen von irgendwelchen Nachrichten halt Bilder aus Kriegsgebieten geboten sein, die vielleicht eigentlich man nicht in ein Kinderbuch abdrucken würde, aber wo man trotzdem sagt, naja, als Nachrichtendienstleister, da müsst ihr also nicht alles altersmäßig einklassifizieren.
Genau, und wenn ich Bild bin, kann ich auch immer eine nackte Frau zeigen.
Ja, wahrscheinlich, genau, das gehört zum Bildungsauftrag dazu. ja, aber das sind die einzigen, die sind also ausgenommen. Und natürlich ausgenommen sind alle, die sowieso gar keine jugendgefährdenden Inhalte haben. Das habe ich ja zu Anfang schon gesagt.
Und das definiere ich selber.
Das definiere ich im Zweifel selber. Ja. Jugendgefährdend heißt hier ja, also die unterste Klassifizierungsstufe ist 6 Jahre. Das heißt, im Bereich alles, was für Kinder von 0 bis 6 Jahren geeignet ist, ist nicht...
Gut, die 0- bis 6-Jährigen können nicht lesen. Das heißt also, alles, was ich schreibe, müsste ja schon mal...
Ja, gut. ich glaube, darauf ist es nicht beschränkt.
Schade.
das wäre jetzt so. Es gibt auch noch ein bisschen feinere Unterteilungen. Also mit dem zwischen 6 und 12 Jahre. Auch diese Kennzeichnung ab 12 muss nicht jeder vornehmen, sondern da soll danach geguckt werden, sind die Inhalte, die für Kinder für 12 und älter geeignet sind, sind die sauber getrennt von den restlichen Inhalten? Also ich habe ein Portal für Kinder und Jugendliche und da habe ich vorne hier für Kinder ab 12, hier für Kinder unter 12. Ja, und habe 2 verschiedene Wege, die ich gehen kann. Dann habe ich meine Inhalte sauber getrennt. Ja. Dann muss ich nicht klassifizieren, sondern ist von vornherein klar, okay, die Inhalte sind klar getrennt voneinander. Ich muss nicht alles klassifizieren. Wenn das aber nicht so ist, sondern ich habe das einfach gemischt, ja, die Inhalte für jüngere Kinder und die für ältere Kinder oder Jugendliche, dann muss ich doch klassifizieren, weil dann eben nicht mehr ersichtlich ist, was ist hier eigentlich für wen geeignet. Und das ist wieder so eine Regelung, wo man sagt, ja, das ist auch so unscharf.
Muss ich das dann pro Seite machen?
Oder? Ja, ja, am besten natürlich, also im konkreten Fall ja, wenn ich jetzt wirklich auch, ich sag mal, ernstere Inhalte drin habe, dann heißt es nicht, okay, ich habe einen Inhalt, der ist frei ab 18 und alle meine anderen 2000 Postings sind aber jugendfrei, dann ist nicht gleich meine ganze Seite frei ab 18, sondern ich kann das natürlich schon seitenscharf klassifizieren. Aber ja, das ist eben auch der Aufwand, der dahinter steckt.
Okay, was betrifft jetzt den normalen Blogger?
Den normalen Blogger. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt alles so schlimm, wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wir haben gesehen an den Reaktionen im Internet so der letzten Tage und Wochen, viele haben das sehr ernst genommen, haben gesagt, hey, unter den Bedingungen bin ich nicht mehr dabei, ich mache meinen Blog zu zum 1.1. oder einige haben auch jetzt schon geschlossen. Ich weiß nicht, ob man das so eng sehen muss oder ob man nicht doch erstmal abwarten kann, wie die konkrete Umsetzung wirklich ausfällt. Ich denke auch, die freiwillige Selbstkontrolle, die haben natürlich ein Interesse, dass das Ganze gut läuft. Die wollen ja letztlich auch eine gute Sache, die wollen ja den Jugendschutz. Also hoffe ich mal, dass sie sich darum kümmern, dass diese Regeln präzisiert werden und dass klarer wird, was muss getan werden. Ich denke also nicht, dass jeder jetzt sofort seinen Blog zumachen muss. Vor allen Dingen, man kann sich ja selber mal überlegen, über was schreibt oder berichtet man so, über was berichtet Radio Tux. Ja. Ich kenne nun nicht alle Sendungen, ich habe nur die neulich mit den Servernamen gehört, da könnten auch jugendfreie Begriffe gefallen sein. Aber ich würde mal sagen, wir haben hier kein Programm, wo wirklich jugendgefährdende Inhalte drin sind. Ja. Und das wird wahrscheinlich den Großteil der Blogger und der Internetradios und der Videostreams und so betreffen. Da kommen informative Dinge oder technische Dinge oder so, die sind normalerweise gar nicht hier im kritischen Bereich.
Vielleicht.
Ja, vielleicht, klar, natürlich. Die Frage ist es im wie ist es im Einzelfall? Es reicht nicht schon, irgendwie ein Schimpfwort zu nennen, um frei ab 18 zu sein. Ja, da sind wir zum Glück hier anders als in, zum Beispiel in Amerika. Wo genau, auch
in Amerika, wenn du es dreimal sagst, bist du schon jugendgefährdend.
Ja, da wird im Fernsehen gibt es eine Liste von Worten, die da nicht genannt werden darf. Ja, so weit sind wir hier noch nicht.
Gott sei Dank.
Ja, die Grenze ist eben nicht ganz so scharf. Ich denke aber, für einen Großteil der Leute ändert sich eigentlich gar nichts, denn die hatten bisher keine jugendgefährdenden Inhalte und haben sie auch in Zukunft nicht. Und deswegen müssen die auch nichts klassifizieren, müssen nichts kennzeichnen oder müssen keine Sperrzeiten einrichten. Aber da muss jeder für sich selber natürlich einfach gucken und überlegen, ja, was produziere ich eigentlich so für Content? Und ist der dann relevant oder ist er nicht relevant im Rahmen dieses Gesetzes? Ist er jetzt nicht, dann muss ich auch nichts machen, dann ändert sich für mich gar nichts. Ist es aber, dann muss ich was tun. Und da geht man auch davon aus, jetzt gibt es neue Möglichkeiten, es soll erleichtert werden, die Klassifizierung oder überhaupt der Jugendmedienschutz. Also kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht die Verfolgung von Delikten in diesem Bereich verschärft werden wird. Dass man also sagt, Leute, wenn ihr jetzt schon die Möglichkeit habt, leichter zu kennzeichnen, dann müsst ihr es auch machen, wenn ihr da drunter fallt. Und wenn ihr es nicht macht, dann bohren wir auch nach und dann drücken wir euch auch Bußgelder drauf. Also das ist das, womit man jetzt rechnet. Neue Möglichkeiten, das heißt neue Verfolgung.
Wenn ich ein kommerzieller Anbieter bin, ändert sich da was für mich? Ist es auch wieder so, ich bin ein kommerzieller Blogger, keine Ahnung. Muss ich deswegen jetzt kennzeichnen? Also, oder muss ich meine Webseite kennzeichnen, die mein Unternehmen beschreibt, wenn ich da keine jugendgefährdenden Inhalte drin habe?
Also es gibt noch eine neue Sache, und das ist dieser Jugendschutzbeauftragte, der vor allen Dingen für geschäftliche Angebote, und geschäftlich heißt in dem Fall nicht unbedingt, ich erziele damit Gewinne, sondern das kann auch schon sein, ich mache es einfach regelmäßig und habe zum Beispiel Werbung auf meiner Seite, um die quer zu finanzieren. Ich verdiene kein Geld damit, aber es ist nicht nur völlig uneigennützig. Also das sind auch schon geschäftliche Angebote. Die müssen jetzt einen Jugendschutzbeauftragten benennen und den auch auf der Seite irgendwo sichtlich machen. In der Regel wird das im Impressum sein. Was noch nicht klar ist zum Beispiel ist, ob der Jugendschutzbeauftragte auch der Seitenbetreiber selbst sein kann. Für den normalen Blogger wird das anders kaum möglich sein. Aber das ist nicht abschließend geregelt bisher. Alle größeren Unternehmen werden da sicherlich jemanden benennen, der sich gezielt darum zu kümmern hat, dass die Seite eben...
Ja, oder das macht dieser Verband der wie hieß er nochmal, Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia,
die genau, die können das auch für einen übernehmen. Also wenn man da Mitglied wird, dann übernehmen die diesen Jugendschutzbeauftragten.
Was wir nicht können, weil es zu teuer ist.
Genau.
Also wir jetzt als Radio Tux zumindest. Aber muss diesen Jugendschutzbeauftragten muss ich auf jeden Fall nennen, auch wenn ich weiß, ich habe keine jugendgefährdenden Inhalte drauf?
Genau, weil es soll ja einen geben, der dafür zuständig ist, das auch weiterhin zu überprüfen und immer dran zu bleiben. Ja. Nur weil ich heute keine jugendgefährdenden Inhalte habe, heißt das nicht, dass ich nicht morgen irgendwelche hübschen Bildchen auf meiner Seite veröffentliche.
Lolkatzen.
Ja, genau.
Aber dann heißt es, also ein Blogger, der auf jeden Fall regelmäßig bloggt und oder wahrscheinlich regelmäßig bloggt, eventuell reicht das sogar schon, oder vielleicht auch noch zusätzlich Google AdWords oder sowas drin hat, weil er dann ja kommerziell ist, dann muss er auf jeden Fall einen Jugendschutzbeauftragten benennen.
Es sei denn, er ist wirklich vollkommen jugendfrei.
Ja. Ja, gerade hast du noch gesagt, ich muss den auf jeden Fall benennen.
Ja, nee, also gut, bei den für die ganz Jugendfreien gilt es nicht, also für die, wo jetzt wirklich gar nichts ist und auch gar keine Gefahr besteht. Auf jeden Fall ist es natürlich sicherer, den zu benennen, dann ist man auf der sicheren Seite, weil was ist, wenn ich jetzt doch noch eine Seite finde, die ab 12 ist und oder jemand anders findet, die bei mir und ich habe keinen Jugendschutzbeauftragten benannt, ja? Da muss ich schnell einen benennen, weil sonst bin ich ja gleich doppelt in der Falle. Sicher ist nicht schlecht. Ich sag mal, das tut keinem weh, wenn er in sein Impressum reinschreibt, Betreiber und Jugendschutzbeauftragter bin ich.
So wie jetzt schon steht, nach Paragraph so und so, Rundfunkstaatsvertrag, nach Paragraph so und so, Telemediengesetz, nach Paragraph so und so, Jugend, hier Adresse und alles Mögliche.
Ja, wobei man diese Vorschriften auch gar nicht nennen muss. Also das ist, yeah, nicht, das ist nicht zwingend nötig, das reicht einfach formlos. Aber einfach, sehen wir es mal pragmatisch. Ja? Wenn ich auf eine Seite komme und ich habe irgendein Anliegen, dann will ich da jemanden erreichen können. Ja? Egal, ob es ist, weil ich denke, ich werde da beleidigt oder mein Urheberrecht wird verletzt oder meine Kinder werden dort irgendwelchen zweifelhaften Inhalten
ausgesetzt. Ja, aber da reicht es ja, nur jemanden hinzuschreiben. Mhm. Also da muss ich ja dann nicht benennen. Es ist der Verantwortliche dafür und dafür.
Ja.
Also ich meine, wenn nur einer dasteht, dann ist der für alles verantwortlich.
Ja, ja. So könnte, also das wäre für mich auch der pragmatische Weg.
Das ja, Gesetz, aber es geht, das reicht ja, ja, das reicht ja nicht.
Das reicht ja dann nicht mehr, nee, das stimmt schon. Also das Gesetz sieht das ausdrücklich vor, dass so jemand benannt wird. Ja. Aber die Vorschrift, da hat natürlich wieder dann keiner an die kleinen Blogger gedacht, sondern da hat man halt gedacht an irgendwelche Unternehmen, die Content anbieten, wo man sagt, okay, die müssen jetzt früher, also da gibt es ja immer noch, es gibt einen Datenschutzbeauftragten, jetzt gibt es halt noch einen Jugendschutzbeauftragten. Ja, dass das im kleinen Rahmen eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, das ist blöd, ist aber leider so. Also nennen wir die halt alle den gleichen, nennen wir dann unter verschiedenen Titeln und dann sind wir auf der sicheren Seite.
Okay, gibt es noch irgendwas, was ich als kommerzieller Anbieter beachten sollte, müsste? Wie gesagt, das ist ja schon ein Blog, das Google AdWords drin hat.
Ja.
Könnte man schon so einsortieren.
Ja, nee, also sonst besondere Dinge, da gibt es keine besonderen Unterschiede. Also es geht dann, letztlich geht es doch dann mehr um den Inhalt als um die Frage der Kommerzialität oder nicht.
Okay, wir wissen noch nicht, wie man das jetzt einbindet. Also das ist auch so was. Ich habe zumindest schon ein WordPress-Plugin gesehen, was Sendezeiten einhält.
Mhm.
Du kannst dann also sagen, von bis 22 Uhr zeigt die Seite an und alle anderen ist alles offen oder so.
Ich denke, sowas werden wir auch sehen für diese Alterskennzeichnung, sobald die technische Spezifizierung dafür auf dem Markt ist. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Es gibt einen Entwurf, den man bei der FSM auch ansehen kann. Ja, aber es ist eben nur ein Entwurf.
Okay.
Generell kann man natürlich sagen, es gibt Hilfestellungen auch jetzt schon im Netz. Eine will ich nicht unerwähnt lassen, die nochmal das, was wir hier besprochen haben, gut zusammenfasst. Spreerecht.de hat einen Flowchart aufgestellt, in dem sie so in ganz knappen Stichworten diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag ausgelegt und verständlich gemacht haben. Da kann man sich einfach sozusagen entlanghangeln an den Pfeilen und kann sehen, bin ich nun hier betroffen oder bin ich nicht betroffen und was muss ich machen. Kann ich sehr empfehlen, einfach nochmal für den Überblick und vielleicht als Zusammenfassung des kleinen Beitrags da mal reinzugucken. Ist auch aus einschlägigen Blogs heraus verlinkt, also das findet man ziemlich schnell.
Flowchart. Das verlinken wir hier auch in
den, ja, oder, genau,
Show Notes nochmal.
Ja.
Okay, also ich meine, ja, wir könnten jetzt noch die ganzen Argumente nochmal durchkauen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass es jetzt die Leute nur betrifft, die in Deutschland entweder wohnen oder ihre Server haben. Alle anderen werden sich da eh einen Scheißdreck drum kümmern.
Übrigens natürlich auch nur, wenn sie ihr Angebot an deutsche Kundschaft richten. Wenn ich meinen Server in Deutschland habe, aber nur amerikanische Kundschaft bediene, dann...
Dann geht's auch nicht?
Nee, dann betrifft mich das auch nicht, weil
die
amerikanischen Kinder müssen ja nicht geschützt werden.
Das heißt also, wenn ich hier ein Buchversender bin, aber immer nur nach Amerika Bücher versende, dann brauche ich nichts machen.
Genau.
Interessant. Da ist es völlig egal, ob ich ein Deutscher bin, ob ich einen deutschen Server habe oder nicht.
Genau, es geht um Angebote, die innerhalb von Deutschland stattfinden, sage ich.
Wenn ich jetzt aber ein Deutscher bin und einen ausländischen Server habe und mich an deutsche Kunden richte, muss ich es machen?
Ja, also entscheidend ist letztlich nicht, wo mein Server steht, sondern wo meine Firma oder das Pendant dazu, wenn ich nur Blogger bin, habe ich keine Firma, aber wo mein Firmensitz sozusagen ist. Und nur weil mein Server in Russland steht, heißt das nicht, dass ich auch in Russland wohne. Im Zweifel wird mein Wohnsitz gelten. Ja. Mhm. Das heißt, solange ich hier in Deutschland aktiv bin, bin ich auch ein deutscher Anbieter. Ja, das ist egal, wo mein Server steht.
Gut, also was ich machen könnte, wäre den Server ins Ausland transferieren. Irgendjemand anders im Ausland ist dafür verantwortlich, dann ist es mir scheißegal.
Ja, zum Beispiel gründe ich eine Briefkastenfirma auf den Cayman-Inseln oder so. Das soll ja relativ leicht gehen. Das wäre vielleicht ein Weg, um die ganze Geschichte zu umgehen.
Ja, aber das ist so der einzige Weg, der mir jetzt einfällt. Also entweder kennt man irgendeinen, also jemanden, der im Ausland wohnt und der das übernehmen kann. Und dann wäre es ja egal. Also der muss sich nicht drum kümmern, der kann auch nicht verfolgt werden wahrscheinlich, deswegen.
Ja.
Also es ist ja jetzt nicht europäisches Recht oder sowas.
Nee, ist bisher nur eine deutsche Regelung. Es kann natürlich sein, dass über die nächsten Jahre die anderen europäischen Länder nachziehen. Oder ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht im Bilde, inwiefern es in anderen europäischen Ländern schon solche Regelungen gibt. Aber das basiert jetzt nicht auf einer europäischen Initiative. Das Ganze. Also es ist nicht, wir setzen hier gerade europäisches Jugendschutzrecht um, sondern das war unsere eigene Idee.
Kann ich sonst noch irgendwas unternehmen, um dem zu entgehen?
Ja,
außer nicht
Bücher drucken, statt Internetseiten zu veröffentlichen. Also das betrifft natürlich nur Internetangebote hier. Und
wenn ich mein Internet ausdrucke, dann bin ich wieder völlig
dann,
frei.
Ja, genau. Ja.
Dann darf ich auch, gibt's für Bücher gibt es nicht so ein Jugend, es gibt für alles Mögliche, ne? Also für Filme, für Videospiele, Computerspiele, aber für Bücher?
Gibt's
in meine Bücher darf ich alles Mögliche reinschreiben, außer Volksverhetzung.
Ja, sowas. Genau. Also es gibt für die sogenannten Trägermedien, also alles, was ich in die Hand nehmen kann, für irgendwie CDs, DVDs und eben auch Bücher oder Zeitschriften, gibt es eigene Regeln, die im Jugendschutzgesetz stehen und soweit ich weiß, nee, für Bücher gibt es keine Altersklassifizierung. Das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das da zu schwer zu machen ist oder ob man sagt, naja, wer so ein Buch gelesen kriegt, der ist auch reif
genug.
Alt genug. Ne, das stimmt. Also es gibt natürlich, wie hast du schon gesagt, indizierte Bücher, die einfach verboten werden, die dann nicht veröffentlicht werden dürfen, weil sie gegen Gesetze verstoßen, aber eine Differenzierung, die verpflichtend wäre zwischen Kinderbüchern, Jugendbüchern, Erwachsenenbüchern, gibt es in dem Fall nicht. Da geht man wohl noch davon aus, dass die Kontrolle durch die Eltern da auch einfach noch gut genug ist. Ja, wenn die das Buch beim Kind auf dem Nachttisch liegen sehen, dann kriegen die das halt leichter mit, als wenn ein Kind irgendwie mit seinem Handy im Internet surft und dann irgendwelche bedrohlichen Seiten anreißt.
Ja, aber wenn ich 14 bin, kann ich mir ein Buch auch kaufen gehen.
Klar.
Genauso wie ich im Internet surfen kann.
Genauso wie ich dann Zigaretten mir kaufen kann.
Ich glaube, wird es schon ziemlich schwierig.
Ja.
Aber ein Buch kaufen.
Klar, also klar, da gibt es einfach, da sind auch nicht die Buchhändler verpflichtet zu gucken.
Ja, also Zigaretten, also da, dann bräuchtest du entweder jemanden, der dabei hilft, so ein 14, also gibt auch Händler, die gucken da nicht so genau, aber jetzt mal gesetzt den Fall, die gucken da drauf. Aber ein Buch, also ich kann einfach hingehen und mir die dollsten Bücher kaufen, wo, was weiß ich, Gewaltszenen noch und nöcher beschrieben werden. Als 14-Jähriger.
Ja,
das
aber
kann ich machen.
Du weißt ja, wie es ist. Die Jugend von heute, die lesen eh keine Bücher mehr.
Ach so.
Die gehen ja alle nur noch ins Internet.
Ne? Das ist der Grund. Deswegen müssen wir nur noch das Internet reglementieren, das mit den abgeholzten Bäumen.
Eins kann man schon noch dazu sagen. Ein Buch hat natürlich ein Stück weit doch eine andere Qualität als zum Beispiel ein Bild. Ein Bild von einer gewalttätigen Kriegsszene. Wenn ich das sehe, dann sehe ich da schlimme Dinge, sehe ich irgendwie Blut und Leichenteile. Wenn ich jetzt diese Wörter benutze, weiß ich nicht, ob wir schon in den Jugendmedienschutzstaatsvertrag reinfallen und diese Sendung für frei ab 16 klassifiziert werden muss. Naja, pardon. Also auf einem Bild sehe ich halt Dinge, die ich vielleicht noch nie gesehen habe. Während wenn ich eine ähnliche Szene in einem Buch lese, dann beruht das alles auf meiner eigenen Vorstellung. Und meine Vorstellung kann natürlich nur Dinge produzieren, die ich auch schon kenne.
Aber dann kann ich hier auch alles erzählen, was ich will.
Ja,
weil das ist genau dasselbe.
Das stimmt.
Ich zeige ja kein Bild, ich beschreibe nur etwas.
Ja.
Und ob ich das mit Worten in einem Buch tue oder hier per Audio tue, ist exakt 1:1. Ja. Also außer, dass da meine Stimme vielleicht noch irgendwelche Emotionen übertragen kann, aber ich kann jetzt nicht Blut übertragen. Also ja,
das stimmt natürlich.
Blut ist Blut. Ja. Egal, ob ich das schreibe, ob ich das sage oder sonst was.
Ja, da hat vielleicht auch einfach die Buchverlagsbranche eine zu lange Tradition, als dass man sagt, okay, wir fangen jetzt hier an, irgendwie Inhalte zu klassifizieren.
Aber das ist doch traurig.
Oder gut, vielleicht ist
also es für gut, die Bücher ist es gut, aber es ist traurig, dass man jetzt versucht, solche Mechanismen noch ins Internet zu übertragen. Mhm. Und ja, wir haben es schon öfter erwähnt, also die ausländischen Betreiber wird das überhaupt nicht jucken, was wir hier machen. Im Zweifel betrifft das einfach nur, gängeln wir einfach nur die eigene Bevölkerung und beschneiden das Internet hier.
Ja, ich meine, da müssten wir vielleicht Soziologen befragen, wie die Auswirkungen da konkret sind. Ja. Man kann ja auch umgekehrt argumentieren, sagen, Sachen, wo drauf steht, ab 18, die werden erst recht interessant für Jugendliche. Sonst hätten die gar nicht wahrgenommen.
Ja, ja.
Jetzt steht drauf, ab 18, dann wollen sie die erst recht wahrnehmen. Ja. Das ist
so wie mit Drogen. Die konsumiert man auch nur, weil sie verboten sind.
Und da kann man vielleicht so sagen, wer zu Hause eine gute mediale Erziehung bekommt, ja, der ist da sicher viel, der geht da ganz anders ran als jemand, der, wie hat es mal ein Kollege gesagt, Leute, die medial verwahrlost sind, ja, also wo gar nicht drauf geschaut wird, was gucken die eigentlich, wie viel gucken die, ja, wo kriegen die ihre Medien, ihren Medieninput her, ja, so jemand ist natürlich generell viel gefährdeter, egal ob da drauf steht, frei ab 18 oder nicht, als jemand, bei dem die Eltern, ja, die müssen ja nicht alles kontrollieren, aber man muss einfach
die Leute sensibilisieren.
Ja, seinen Kindern beibringen, was ist gut, was ist schlecht und warum ist das so, ja, und ich glaube, dann ist die Gefahr da auch geringer, dass da schlimme Dinge passieren, dass trotzdem jeder mal irgendwas ausprobiert, was eigentlich verboten ist, das wissen wir auch alle und das gehört auch zum Leben dazu, man muss die Erfahrung ja auch machen.
Genau, man muss ja wissen, wo die Grenzen sind. Aber dann schmeiße ich jetzt nochmal dieses Wort Medienkompetenz einfach hier so in den Raum, egal wie abgedroschen das ist, aber das ist tatsächlich was, wo man eigentlich mal anfangen sollte. Man sollte den Leuten beibringen, wie gehe ich mit dem Internet um, wie gehe ich mit Medien um, mit egal ob das jetzt Fernsehen, Radio, Bücher oder halt im Internet YouTube-Videos und Social Networks sind. Also ich muss die Leute einfach dafür sensibilisieren und dann brauche ich auch so eine bescheuerten Regelung nicht, weil die Kinder dann auch lernen, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Dann kommen sie auch nicht auf irgendwelche komischen Seiten.
Das kann ich halt schwer gesetzlich erzwingen. Irgendwie.
Ja doch, ich kann das in der Schule als Fach einführen.
Klar, natürlich.
Überall, in jedem Bundesland.
Ja, dann muss ich halt Leute dafür ausbilden, die das auch können und so weiter und so weiter. Das ist natürlich viel aufwendiger, als so eine Regelung zu erlassen, wo ich einfach sage, hey,
genau,
jeder muss
seine
Inhalte
kennzeichnen. Ich mache einfach meine Bevölkerung dumm und dann hüpfen die sowieso alle, wie ich will. Ja, aber das ist doch die Kernaussage der ganzen Geschichte.
Ja, das ist
also,
halt
ich meine, dass es die Eltern manchmal nicht hinkriegen, weil sie selber das nicht im Griff haben oder vielleicht auch keine Zeit haben, könnte ich ja vielleicht noch nachvollziehen. Aber dass unser Staat und das Gemeinwesen es nicht schafft, den Kindern ordentlich mal Umgang mit Medien in der Schule beizubringen, ist eigentlich eine Bankrotterklärung.
Das liegt ein Stück weit natürlich auch daran, dass die Kinder und Jugendlichen den Erwachsenen medial häufig deutlich voraus sind. Ja. Und das wird auch hier bei dieser Geschichte ein Problem sein. Ich kann tolle Jugendschutzfilter auf dem Rechner einrichten, aber die Jugendlichen werden die Ersten sein, die wissen, wie man sowas aushebelt.
Ja, ja.
Die werden das ganz schnell rausfinden und dann ist natürlich wieder die Frage.
Du brauchst nur eine Seite im Ausland, die alles darstellt und den Filter umgeht.
Naja, irgendwelche Relays also, oder so, kann man sich viel vorstellen. Ja. Und da ist dann natürlich wieder dann die Frage. Ich kann die Erziehung nicht auf die Technik abwälzen. Ja, der Computer kann nicht miterziehen. Ja, ich muss das schon selber machen. Das heißt, ich muss auch irgendwie dranbleiben und gucken, wofür interessieren sich meine Kinder eigentlich.
Gut, ich würde es einfach dabei belassen. Vielen Dank, Björn, dass du hier bei uns warst und wir versucht haben, das mal zu klären. Ich sage vielleicht noch dazu, egal was wir hier gesagt haben, ist es keine Rechtsberatung. Das ist, der Gesetzesvertrag ist ja auch so undeutlich geschrieben, dass wir weder wir eine Ahnung haben, noch die Juristen eine Ahnung haben, noch überhaupt jemand weiß, was er damit anstellen soll, so im Richtigen. Also nicht, dass ihr denkt, nur weil wir das jetzt hier gesagt haben, ist das jetzt der Weisheit letzter Schluss.
Genau, den werden wir ab 1.1. oder noch viel später hoffentlich bekommen.
Oder nie.
Oder auch nie, genau. Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank, Ingo. Das
Klappe
ich,
zu.
Genau. Und danke, tschüss, auf Wiedersehen.
Danke. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, Linux und Tarent. Fairtrade Software.